Missing Link Original.
Die Dunkelkammer. Der Podcast über die dunkle Seite der Macht. Unerschrocken und investigativ.
Herzlich willkommen zur 220. Ausgabe der Dunkelkammer. Mein Name ist Michael Nikbosch und ich gebe es ehrlich zu, ich wollte ursprünglich nicht noch gleich eine Folge zum Fall Christian Pilnacek machen. Die Geschichte beschäftigt mich ja erkennbar sehr, aber es gibt da draußen ja noch eine Menge anderer Dinge, die einen Blick wert wären. Aber gut, ich habe auf die Episode zur Smartwatch eine Menge Fragen und Kommentare bekommen. Es ist auch die eine oder andere Sache unscharf geblieben, was auch an mir lag. Also, es gibt Fragen, Antworten, es gibt Ergänzungen und es gibt einen neuen wichtigen Aspekt zur Smartwatch, Stichworte Sicherungskopie und gelöschte Daten. Ja, das erklärt auch den unaussprechlichen Titel dieser Episode. Ja, herzlich willkommen also zu einer weiteren Ausgabe unserer Pilnacek-Serie. Es ist die nunmehr 17. Vorneweg aber noch ein paar Takte in eigener Sache. Wenn ich sage, es gibt da draußen noch andere wichtige Dinge, die einen Blick wert wären, dann bin ich auch schon bei unserem Herbstprogramm. Ja, die Dunkelkammer gibt es ab September erstmals nicht nur als Audio, sondern dann auch als Video. Wir lassen für eine 6-teilige Podcast-Serie erstmals Videokameras mitlaufen. Wir machen also Podcast wie gehabt und dazu gibt's dann auf unserem YouTube-Kanal erstmals auch bewegte Bilder. Ja, zu dieser 6-teiligen Serie habe ich einen Co-Host, der das Projekt mit mir umsetzt. Es ist der Journalist Stefan Kaltenbrunner, ein sehr leibernder Kollege, der hier noch sehr ausführlich zu Wort kommen wird. Ja, die eigentliche Aufmerksamkeit gehört dann aber der zentralen Figur dieser Podcast-Serie. Und das ist der langjährige Lobbyist Peter Hochegger, bekannt aus Korruptionsfällen wie Telekom Austria und Buwok. Peter Hochegger war in der Dunkelkammer schon zu Gast und er hat ein Buch geschrieben. Dieses Buch erscheint am 22. September im Verlag Edition A. Es heißt Die Schattenrepublik. Ich habe es gelesen und was soll ich sagen? Es haut dich um. Ich darf noch nicht viel verraten, aber dieser Peter Hochegger, der hat die Republik in einem Ausmaß über Jahre zum Narren gehalten, dass ich mich bei Lektüre und auch bei den bereits erfolgten ersten Podcast-Aufzeichnungen mit ihm immer wieder mal gefragt habe, bitte, dieser Mann hat tatsächlich vor unseren Augen uns alle verarscht. Wo war ich da? Ja, so viel sei gesagt. Peter Hochegger, das ist viel mehr Korruption als nur Telekom Austria oder Buwok. Viel mehr. Mehr dazu gibt's in Bälde und dieses Buch wird im Herbst auch im Theater vorgestellt als Dunkelkammer-Spezial live vor Publikum. Wir haben vorerst 3 Termine. Am 29. September, am 26. Oktober und am 27. Oktober wird Hochegers Schattenrepublik vor Publikum in der Kulisse Wien enthüllt. Ja, auf der Bühne dann Stefan Kaltenbrunner, der maßgeblich an der Entstehung des Buches mitgewirkt hat, meiner selbst, und Peter Hochegger, der spätestens dann auch die Frage beantworten wird, warum er im Theater sitzt und nicht im Gefängnis. So viel Cliffhanger muss jetzt sein. Wie gesagt, Dunkelkammer live über die Schattenrepublik mit Peter Hochegger am 29. September, 26. Oktober und am 27. Oktober in der Kulisse Wien. Karten gibt's bereits jetzt unter www.kulisse.at und wir werden in der Dunkelkammer auch welche ausspielen für unsere Abonnentinnen und Abonnenten, auch dazu in Bälde mehr. So, und jetzt Arbeit. Ja, der Fall Pilnacek also. Diese Episode ist eine Fortsetzung von Ausgabe Nummer 218, in welcher ich mich ausführlich mit einem Auswertungsbericht zu Pilnaceks Smartwatch beschäftigt habe. Ja, zur Erinnerung, ein IT-Fachmann des Justizministeriums, es war einer, ich habe in der Episode immer von mehreren geredet, es war einer aus einer Abteilung im Justizministerium, einer Fachabteilung, die Staatsanwaltschaften zuarbeitet, wenn man sie denn fragt. Und die WKStR hat das getan. Ja, und der IT-Fachmann, Der hat dann im Frühjahr für die WKSDA Daten der Uhr ausgewertet, wobei er allerdings nicht die Uhr selbst hatte, sondern eine Sicherungskopie. Die wird im weiteren Verlauf dieses Beitrags noch wichtig. Ja, und diese Sicherungskopie, die wurde vom Landeskriminalamt Niederösterreich zur Verfügung gestellt. Und darauf komme ich später noch zurück. Der IT-Bericht ist deshalb relevant, weil sich darin Hinweise auf Daten finden, von denen das Landeskriminalamt Niederösterreich meinte, sie seien nicht vorhanden. Stichwort Gesundheitsdaten. Und es gibt weiters Hinweise darauf, dass die Smartwatch in der Nacht von Pilnaceks Tod immer wieder versucht hat, sich mit anderen Bluetooth-fähigen Geräten in ihrer Reichweite zu verbinden. Ja, welche Geräte das gewesen sein könnten und vor allem wo diese Geräte gewesen wären, das geht aus dem Bericht nicht hervor. Wie schon gesagt, der Beweis, dass Pilnacek in dieser Nacht in unmittelbarer Nähe anderer Leute war, der ist damit noch nicht erbracht. Hörer Florian fragt in diesem Zusammenhang, ob nicht zum Beispiel die Handys von Passagieren vorbeifahrender Donauschiffe die Kommunikation mit der Smartwatch ausgelöst haben könnten. Nun, um das zu klären, müsste man zunächst einmal klären, ob in dieser Oktobernacht 2023 zwischen 1 und 4 in der Nacht überhaupt Schiffe auf der Donau unterwegs waren. Ja, und dann müsste man sich mit einer Galaxy Smartwatch oder einem vergleichbaren Modell ans Ufer des Seitenarms setzen, auf ein vorbeifahrendes Schiff warten und schauen, ob man über den Seitenarm der Donau hinweg, hin zur Fahrrinne auf der Donau, ein Signal bekommt. Das ist zwar ein ziemlich breiter Weg, ich war dort, aber wer weiß. Es ist nur so, welches Ergebnis man auch immer bekäme, man wäre keine Seemeile schlauer, denn wir wissen schlicht nicht, wann Christian Pilnacek in dieser Nacht wo war. Es gibt kein einziges Indiz dafür, dass er sich nach dem Verlassen des Hauses seiner Freundin Karin Wurm in Rossatz schnurstracks an das Ufer des Seitenarms begeben hätte. Er kann sonst wo gewesen sein, alleine oder nicht. Wir wissen es derzeit nicht. Und wir wissen auch nicht, wann er gestorben ist. Gesichert ist nur, dass die Smartwatch um 0.55 Uhr die Verbindung zu Pilnaceks Handy verloren hat und sich im weiteren Verlauf der Nacht auch nicht mehr damit verbinden konnte. Das ist ein starkes Indiz dafür, dass der Sektionschef kurz vor eins das Haus verlassen hat. Und das deckt sich auch mit der Aussage seiner Freundin Karin Wurm. Ja, gesichert ist auch, dass ein Baggerfahrer der Via Donau den leblosen Körper Pilnaceks am Morgen des 20. Oktober um 7.50 Uhr im Wasser auf dem Rücken treibend entdeckt hat. Ja, was in den fast 7 Stunden dazwischen passiert ist und wo es passiert ist, das wissen wir nicht. Ich will Hörer Florian oder sonst wen jetzt natürlich nicht davon abhalten, sich an den Seitenarm zu setzen und auf Schiffe zu warten, aber ich denke, dass uns das nicht weiterbringt. Ja, dazu vielleicht noch ein interessantes Detail. Relativ spät in der Nacht, um 3.55 Uhr nämlich, da scheint etwas passiert zu sein. Denn da hat die Uhr letztmalig in dieser Nacht rege Aktivität verzeichnet. Laut dem IT-Bericht wurden um 3.55 Uhr mehrere sogenannte Ereignisse protokolliert. Es gab offenbar den Versuch einer Bluetooth-Kommunikation, es gab aber offenbar auch den Versuch einer WLAN-Kommunikation, es gab Bildschirmaktivität auf der Uhr und auch der Zentralprozessor der Smartwatch wurde beansprucht. Die letzte Aktivität in dieser Nacht verzeichnete die Uhr dann um 4 Uhr und 3 Minuten. Da versuchte sie unter anderem ein letztes Mal erfolglos eine Verbindung zu Pilnaceks Mobiltelefon herzustellen und danach stellte sie den Betrieb, soweit erkennbar, für die kommenden 6 Stunden ein. Sie versuchte nicht mehr, sich mit dem Mobiltelefon zu verbinden. Sie kommunizierte nicht mehr mit anderen Bluetooth-Geräten. Auch der Akku wurde nicht mehr beansprucht. Ja, da ging eigentlich gar nichts mehr. Ich habe in Episode 218 vermutet, dass der Akku der Smartwatch da womöglich leer war. Das stimmt aber nicht, das muss ich jetzt korrigieren. Um 4 Uhr in der Früh am 20. Oktober war der Akku nicht leer, er stand noch bei 27%. Es gibt in dem IT-Bericht eine lange Tabelle zur Beanspruchung der Batterie der Smartwatch am 19. und am 20. Oktober 2023. Ich hoffe, das wird jetzt nicht zu langweilig, aber ich halte das schon für relevant. Am Morgen des 19. Oktober um 8.19 Uhr am Vormittag, das war der Tag der Geisterfahrt, der Tag vor dem Tod, da hatte die Smartwatch von Christian Pilnaceck 99% Ladestand. Also am Morgen des 19. Oktober 99%. Ja, dann verging der Tag, Termine, Lokale, die Geisterfahrt, die Führerscheinabnahme, die Abholung durch Anna P., die Fahrt nach Rossatz, die schweigsame Ankunft an der Prosecco, das Tippen am Handy auf der Terrasse, das Umziehen und das finale Verlassen des Hauses gegen 1 Uhr in der Früh am 20. Oktober. Ja, als Pilnacek da das Haus gegen 1 verließ, da hatte die Uhr noch 75% Saft. Ja, sie hatte also in nicht ganz 17 Stunden ein Viertel Akkuladung verloren. Ja, und in den darauffolgenden 3 Stunden wurde die Batterie dann aber richtig stark beansprucht. Ja, bis 4.03 Uhr fiel der Akkustand von 75 auf nur noch 27. Also 2/3 Verlust. Es war wohl etwas los rund um diese Uhr. Ja, danach quasi ein Blackout für 6 Stunden, da nichts mehr. Jedenfalls nichts, für das der IT-Bericht eine Erklärung liefern würde. Und erst am späteren Vormittag des 20. Oktober, nämlich um 10.10 Uhr, zieht die Uhr wieder Akku und dann tut sie das durchgehend, bis sie schließlich am 21. Oktober um 8:30 Uhr in der Früh bei Null steht. In den Nachtstunden des 21. Oktober wird auch wieder intensive Bluetooth- und WLAN-Kommunikation verzeichnet und zu dem Zeitpunkt war Christian Pilnacek längst verstorben und sein Leichnam lag wohl in der Aufbahrungshalle Rossatz. Für diese 6-stündige Pause liefert der Bericht keine Erklärung. An sich wäre das jetzt die Aufgabe der Staatsanwaltschaft Krems, die das Verfahren zu den Todesumständen Pilnaceks ja Anfang 2024 geschlossen hatte. Ja, die soll jetzt überprüfen, ob da jetzt möglicherweise doch mehr dran ist. Und die Oberstaatsanwaltschaft hat die SDA Krems, also die Oberstaatsanwaltschaft Wien hat die SDA Krems angewiesen, eine ergänzende Auswertung der Uhr vorzunehmen. Ja, und das eben auch vor dem Hintergrund, dass das Landeskriminalamt Niederösterreich keine für den Fall Pilnacek relevanten Daten auf der Smartwatch gefunden hatte, obwohl anscheinend sehr wohl relevantes Material drauf war. Hörerin Doris hat mir geschrieben und fragt, als Pilnacek geborgen und untersucht wurde, da waren ja einige Leute rund um ihn, Feuerwehr, Polizei, die Ärztin, die hatten vermutlich alle ihre Handys eingesteckt, hat die Smartwatch da kommuniziert? Laut dem IT-Bericht nein. Pilnacek wurde um 7.50 Uhr gefunden, die Bergung des Leichnams durch die Feuerwehr war dann zwischen 8:30 und 9:00, die kriminalpolizeiliche Leichenbeschau im Beisein der Ärztin um 9.30 Uhr. Ja, und derzeit tat die Uhr nichts, jedenfalls ist nichts in dem IT-Bericht verzeichnet. Eine Reaktion via YouTube, da geht es um die Probleme mit den Zeitstempeln und die Geschichte mit der tiefen Entladung des Akkus, von der da im IT-Bericht die Rede ist. Ich habe in Ausgabe 218 darüber gesprochen. Ja, dazu schreibt User Johann Hadl 6923 auf YouTube. Ich zitiere, ein hier erwähnter Punkt passt überhaupt nicht zur ganzen Erzählung bzw. ist unvollständig und wird weder vom Standard und natürlich nicht von Peter Pilz erwähnt. Fehlerhafte Zeitstempel mit mutmaßlicher Ursache einer tiefen Entladung der Uhr. Wann war das? Was sind die anderen Zeitstempel dann noch wert? Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Die Zeitstempel sind tatsächlich nicht alle falsch, sie sind ab einem Datum falsch, ab einem ganz bestimmten Datum. Und zwar das Datum, nachdem der Akku sich auf Null geleert hatte. Und das war, ich habe schon gesagt, am 21. Oktober um 8:30 Uhr in der Früh. Da stand er dann bei Null. Und alles, was danach an Zeitstempeln erfasst wurde, trägt das Datum 1. Jänner 2018 folgend. Ja, also da hat sich die Uhr zumindest nach Meinung des IT-Fachmanns auf Tiefen entladen, weil sie länger gelegen war. Wie lange sie wirklich gelegen ist, wissen wir nicht. Wir wissen auch nicht, wo sie gelegen ist. Ja. Es liegt auf der Hand, dass die Uhr nach Pilnaceks Tod in polizeilichem Gewahrsam war. Aber wer was wann damit gemacht hat, das ist noch nur lückenhaft rekonstruierbar. Also laut dem IT-Bericht könnte sie längere Zeit leer gelegen sein und als sie dann wieder aufgeladen wurde, hatte sich der Akku sehr wahrscheinlich tiefen entladen, so schreibt es zumindest der Sachverständige in seinem Bericht an die WKStA. Ja, und bei der tiefen Entladung habe sie dann die innere Uhr verloren, was eben dazu führt, dass die ersten Einträge in die Datenbank nach dem 21. Oktober 2023 dann alle mit dem 1. Jänner 2018 beginnen. Die Todesnacht ist davon aber nicht betroffen, da haben die Zeiten noch gepasst. Tatsache ist, dass die Smartwatch nach Pilnaceks Tod polizeilich ausgewertet wurde. Da gab es mehrere Aufladevorgänge und Auffälligkeiten, dazu komme ich noch. Hörerin Beate hat mir geschrieben, sie wundert sich darüber, dass die Smartwatch in einem Plastiksackerl gelandet war, wo ja das Handy und die Brieftasche auch in einem Plastiksackerl waren, von dem es doch geheißen habe, es habe niemand reingeschaut. Ich zitiere Beate. Vielleicht bringe ich da was durcheinander, es wäre auch kein Wunder bei all diesen Verwirrungen, aber wenn die Uhr im Sackerl war, hat es nicht geheißen, dass dieses nie geöffnet wurde? Wie kam sie dann dort für die Übergabe an die Gattin hinein? Frage, Zitat Ende. Nun, das lässt sich aufklären, denn die Smartwatch war nicht im selben Sackerl wie das Handy oder die Geldtasche. Es gibt in dieser Geschichte tatsächlich mehr als nur ein Plastiksackerl. Das Plastiksackerl, auf das Beate sich bezieht, das ist ein durchsichtiger Gefrierbeutel, in dem Pilnatscheks Handy, seine Brieftasche, Ladegerät und weitere Kleinigkeiten steckten. Dieses Sackerl hatte die damalige Mitbewohnerin von Pilnatscheks Freundin Karin Wurm, Anna P., der niederösterreichischen Polizei, am Nachmittag des 20. Oktober auf der Veranda des Hauses quasi übergeben. Das war übrigens auch jener Gefrierbeutel, den dann ein Beamter des Landeskriminalamts Niederösterreich äußerlich untersucht hat, und zwar dergestalt, dass er in die Brieftasche hineingeschaut hat, ohne den Beutel zu öffnen. Das hat er jedenfalls so ausgesagt. Und als ich diese protokollierte Aussage gelesen habe, habe ich mir gedacht, ja, warum hat er den Beutel nicht einfach aufgemacht? Und vor allem, wie hätte er das angestellt, wenn die Sachen zum Beispiel in einem blickdichten Stoffsackerl gesteckt wären? Gut, egal. In Pilnatscheks Brieftasche steckte offenbar ein Zettel mit einer handschriftlichen, mit zwei handschriftlichen Zahlenkombinationen, und laut Karin Wurm hat er seinen PIN aufgeschrieben. Pilnatscheks Witwe Caroline List wiederum sprach bei einer Einvernahme ihrerseits von einem PIN und einem Puck in der Brieftasche. Der Polizist, der die Brieftasche durch den Gefrierbeutel hindurch in Augenschein genommen hatte, dem waren diese Zahlenkombinationen offenbar nicht aufgefallen. Ja, so oder so haben alle Personen, die das Handy nach Pilnatscheks Tod in der Hand hielten, versichert, dass sie nie versucht hätten, es zu entsperren. Wie gesagt, das Handy steckte mit der Brieftasche in einem Gefrierbeutel, und das war nicht der Plastiksack, in dem dann die Smartwatch zusammen mit dem Ehering landete. Das war zunächst ein anderer Sack. Der war schwarz und er war nicht durchsichtig. Ja, das hat wiederum mit dem Weg der Uhr zu tun, der teilweise ja noch im Dunkeln liegt. Tatsache ist, dass Christian Pilnatschek die Uhr am Handgelenk hatte, als sein Leichnam am Morgen des 20. Oktober 2023 von der Feuerwehr geborgen wurde. Ja, kleiner Exkurs, noch eine Frage, die ich gleich mitnehme. Sie kam in letzter Zeit öfter einmal, und sie lautet: Konnte Christian Pilnatschek eigentlich schwimmen? Ja, nach Aussage von Karin Wurm konnte er schwimmen. Sie waren im Sommer vor seinem Tod gemeinsam schwimmen. Ja, Pilnatschek trug also die Uhr, und die wurde dann nicht gleich am Auffindungsort von der Polizei sichergestellt. Jedenfalls nicht offiziell. Das passierte erst 6 Tage später bei der gerichtsmedizinischen Untersuchung in der Prosektur der Klinik Wien Favoriten. Dort war mit dem Leichnam Pilnatscheks auch ein schwarzer Kunststoffsack angekommen, in dem all das verstaut war, das Pilnatscheks zum Zeitpunkt des Todes bei sich hatte. Das war die Smartwatch, da war die Kleidung drin, eine angebrochene Packung Taschentücher und auch ein Einwegfeuerzeug der Marke Bic. Ob der Ehering da am Finger war oder im Kunststoffsack, das lese ich jetzt aus der amtlichen Dokumentation nicht heraus, das ist hier jetzt aber auch nicht weiter relevant. Das Feuerzeug, auch interessant. Ich hatte ja in der Dunkelkammer Nummer 214 über die Sache mit Pilnatscheks Zigarettenschachtel und den Chickstummeln berichtet. Ja, zur Erinnerung, am Ufer des Seitenarms wurde eine trockene, leere Schachtel Camel von der Polizei entdeckt und protokolliert, aber nicht sichergestellt. Eine beteiligte Polizistin sagte später als Zeugin bei der WKStA, sie habe Zigarettenstummel im Wasser gesehen. Jetzt sagt sie allerdings, sie habe sich falsch erinnert, es sei doch nur eine Schachtel gemeint gewesen. Na, jedenfalls haben mehrere Hörerinnen und Hörer sich gefragt, wie Pilnatscheks geraucht hätte ohne ein Feuerzeug oder Zünder. Und da ist mir erst aufgefallen, dass ich das Feuerzeug nie erwähnt habe. Also ja, er hatte eines dabei, es wurde auch gefunden. Bei der Obduktion am 26. Oktober, 6 Tage nach dem Tod, wurden dann der Ring und die Uhr in ein weiteres Plastiksackerl gesteckt und den Kriminalbeamten, den Anwesenden bei der Obduktion, zur weiteren Verwendung ausgehändigt. Wer die Uhr wann in den schwarzen Kunststoffsack gepackt hat, der bei der Überstellung des Leichnams offenbar dabei war, das ist nicht dokumentiert. Der IT-Bericht liefert aber Hinweise darauf, dass die Uhr in den 6 Tagen zwischen dem Tod und der Obduktion nicht beim Leichnam war. Und das hat wiederum mit diesem 21. Oktober zu tun. Ja, ich habe das bereits erwähnt, um 3:30 in der Früh verzeichnete die Uhr plötzlich intensive Bluetooth- und WLAN-Kommunikation. Wenn auch keine Verbindungen, aber Verbindungsversuche. Im IT-Bericht ist wörtlich von deutlichen Ausreißern die Rede. Ja, zur Verdeutlichung, am 21. Oktober in der Nacht war Christian Pilnatscheks seit einem Tag tot und plötzlich begann seine Uhr mit anderen Bluetooth-Geräten zu kommunizieren. Wo war die Uhr da? Das ist unklar. Hörer D. schreibt mir, er fragt: Enthalten die Smartwatch-Daten Muster plötzlicher Herzstillstände oder Bewegungsabbrüche, die eher für Fremdeinwirkung als für freiwilliges Ertrinken sprechen würden? Zitat Ende. Nun, Technisch wäre die Uhr dazu sehr wohl in der Lage. Ob es diese Aufzeichnungen auch wirklich gibt, wird abermals die Staatsanwaltschaft Krems zu klären haben. Und das nachträglich, weil bisher hat es ja geheißen, es seien keine Gesundheitsdaten drauf. Der IT-Experte der Justiz hat jedenfalls Hinweise auf Einträge von Gesundheitsdaten in Datenbanken gefunden. Ausgewertet wurden diese aber nicht. Das hat damit zu tun, dass der Experte einerseits nur einen eingeschränkten Auswertungsauftrag hatte. Es hat aber auch damit zu tun, dass zum Beispiel eine wichtige Datenbank mit Gesundheitsdaten auf der Sicherungskopie, die da vorlag, verschlüsselt war und damit nicht lesbar. Um an das sogenannte Schlüsselmaterial zu kommen, wäre eine erneute Sicherung des Originalbeweismittels erforderlich, schreibt der IT-Experte. Man bräuchte also die Uhr. Ja, und das führt zu einer weiteren Frage, die ich auch von mehreren Seiten bekommen habe. Wo ist diese Uhr? Hörer Martin schreibt, gibt es diese Uhr noch oder hat auch sie ein Bunsenbrenner-Schicksal erlitten? Nun, das kann ich tatsächlich nicht beantworten. Die Kommunikation mit Caroline List ist mir nicht vergönnt. Ich warte bis heute auf eine Reaktion, auf meine Einladung in die Dunkelkammer, die ich über ihren Anwalt überbracht habe. Direkt fragen geht schwer. Tatsache ist, dass sie die Uhr im Jahresverlauf 2024 bekommen hat. Ich habe der Staatsanwaltschaft Krems dazu eine Anfrage geschickt, wo ich unter anderem Folgendes gefragt habe. Hat die Staatsanwaltschaft Krems zwischenzeitlich die Sicherstellung der Uhr beantragt, beziehungsweise diese bereits gesichert? Wenn ja, wann? Wenn nein, welche Gründe sprachen oder sprechen dagegen? Und weiters, wenn nein, hat die Staatsanwaltschaft Krems aktuell Kenntnis über den Verbleib und den Zustand der Uhr? Ja, bis zur Aufzeichnung dieser Ausgabe habe ich keine Antwort bekommen. So sie kommt, reiche ich sie natürlich nach. Noch eine Hörerfrage, sie kommt von Lukas. Gibt es eine Erklärung dafür, warum das Bundeskriminalamt bei der Auswertung der Uhr Daten möglicherweise übersehen hat? Gute Frage. Wir wissen, dass die Uhr offiziell 6 Tage nach dem Tod gesichert wurde. Irgendwann im Spätherbst brachte sie der damalige Chefermittler des Landeskriminalamts Niederösterreich offenbar persönlich zum Bundeskriminalamt, um eine Auswertung zu veranlassen. Das dauerte aber, weil offenbar erst eine geeignete Software beschafft werden musste, so hat es der damalige Chefermittler erzählt in einer Einvernahme. Ja, tatsächlich ausgelesen wurde die Uhr dann von einem Beamten des Bundeskriminalamts am 2. Jänner 2024. Dabei dürfte aber irgendwie nicht alles ausgelesen und ausgewertet worden sein. Ich zitiere wieder aus dem Bericht für die WKStA des IT-Fachmanns. Aus dem vorliegenden HTML-Export der Aufbereitung geht hervor, dass bei der Aufbereitung der Smartwatch nur ein Teil der Rohdaten interpretiert wurde. Am Ende der Auswertung stand jedenfalls ein knapp mehr als 1200-seitiger Auswertungsbericht, den das Bundeskriminalamt mitsamt einer Sicherungskopie der Uhr und der Uhr selbst an das Landeskriminalamt Niederösterreich zurückgeschickt hat. Wieder so ein Rätsel. Dieser Auswertungsbericht des Bundeskriminalamts, der schaffte es nie in einen staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsakt. Im Gegenteil, er wurde einer Staatsanwaltschaft zunächst sogar gezielt vorenthalten. Mitte Juni 2024 schickte die WKStA-Beamtinnen des Bundesamts für Korruptionsbekämpfung nach St. Pölten, um dort den Auswertungsbericht zur Smartwatch abzuholen. Man mag das jetzt schwer glauben, aber die Polizei schickte die Polizei wieder weg. Ja, tatsächlich, das LKA Niederösterreich, also ganz konkret der Chef des Landeskriminalamts, Stefan Pfandler, der verweigerte den Kolleginnen vom BAK die Ausfolgung der Smartwatch-Daten. Ja, die offizielle Begründung, das vom BAK vorbereitete schriftliche Amtshilfeersuchen, wonach also die WKStA diese Daten gerne hätte, das sei rechtlich nicht hinreichend begründet. Also zogen die Beamtinnen des BAK unverrichteter Dinge wieder ab und es vergingen so 3-4 Wochen, ehe das BAK ein zweites Mal nach St. Pölten reiste, um dann die Smartwatch-Daten abzuholen, weil dieses Mal war das Amtshilfeersuchen aus Sicht von LKA-Direktor Stefan Pfandler auch ausreichend begründet und die WKStA bekam die Smartwatch-Daten. Okay, das klingt jetzt zunächst einmal nach einem beamteten Formalismus. Eine Polizeibehörde verweigert einer anderen Polizeibehörde Daten, weil ein Amtshilfeersuchen nicht ausreichend begründet sei. Okay, manche nehmen es halt ganz genau. Wobei ein kürzlich erschienener Bericht auf Zack-Zack wirft eine ganz andere Frage auf. Warum wurde in die Sicherungskopie der Uhr eingegriffen? Galt es, Daten vor der Staatsanwaltschaft zu verbergen? Es gibt ja tatsächlich ein gewichtiges Indiz und das ist auch dem IT-Experten der Justiz zu verdanken. Es ist nämlich so, wenn professionelle Datenforensiker mit sichergestellten Daten arbeiten, ganz egal, ob das jetzt Polizistinnen und Polizisten sind oder nicht, dann folgen sie immer, und zwar wirklich immer, einem Prozedere. Von dem Datenmaterial wird nie nur eine Kopie erstellt, sondern immer mindestens zwei. Manchmal auch mehr, je nachdem, wie viele Leute an der Auswertung beteiligt sind. Die erste Kopie, die könnte man die Originalspiegelung nennen. Und diese wird in weiterer Folge nie mehr angerührt. Ja, zur eigentlichen Datenauswertung werden weitere Kopien erstellt, sogenannte Arbeitskopien. Das hat den Zweck, dass es stets einen originalen und unbearbeiteten Datensatz geben muss, der dann auch zum Beispiel vor Gericht zu Beweiszwecken vorgelegt werden kann. Zum Beispiel dann, wenn ein Verteidiger eines Angeklagten behauptet, die Polizei habe Daten nachträglich aufgespielt oder manipuliert, um den Mandanten zu belasten. Ja, dann hat man den Originaldatensatz und sagt, genau so hat das ausgesehen, als wir das sichergestellt haben. Wie viele Sicherungskopien von Pilnicek's Smartwatch erstellt wurden, das wissen wir nicht. Entscheidend ist aber, dass in die Sicherungskopie, die die WKStA bekommen hat, nachträglich eingegriffen wurde. Und damit wären wir bei einem kontaminierten Beweismittel. Zum besseren Verständnis. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft bekam vom LKA Niederösterreich neben dem Auswertungsbericht des Bundeskriminalamts auch einen USB-Stick mit 32 GB Speicher, ein Modell der Marke Kingston Data Traveler. Ja, und auf diesem Stick waren Daten der Smartwatch abgelegt, die Sicherungskopie. Bei seiner Auswertung stieß der IT-Experte dann aber auf eine Datenspur auf dem USB-Stick, die da definitiv nicht hätte sein sollen. Und zwar ganz konkret fand der Experte auf dem Stick eine sogenannte temporäre Besitzerdatei, die im Zusammenhang mit dem Öffnen einer Excel-Arbeitsmappe, also Tabellenkalkulation, erstellt worden war. Ja, und diese temporäre Besitzerdatei, die lässt darauf schließen, dass auf der Sicherungskopie auf dem USB-Stick eine Excel-Arbeitsmappe mit dem Namen Report gelöschte Daten existierte, die aber offenbar gelöscht wurde. Temporäre Besitzerdateien haben für Podcaster unaussprechliche Dateinamen. Ich habe es erwähnt, das ist auch der Titel dieser Ausgabe. Es sind also nicht die eigentlichen Dateien. Es sind so kleine Dings, die Microsoft erzeugt, wann immer man eine Excel-Tabelle oder auch ein Word-Dokument öffnet. Ja. Da werden dann nur der Benutzername und das Datum erfasst. Ja. Und wenn man die eigentliche Datei wieder schließt, dann wird auch die temporäre Besitzerdatei wieder gelöscht. In diesem Fall ist das aber anscheinend nicht passiert. Diese temporäre Besitzerdatei, die blieb bestehen. Ich hoffe, ich sage jetzt keinen Blödsinn, aber das scheint zu passieren, wenn man den USB-Stick von einem Rechner zieht, während die Arbeitsmappe dort noch geöffnet ist. Und dann, selbst wenn die Datei auf dem USB-Stick selbst gelöscht wurde, kann es sein, dass eben diese temporäre Besitzerdatei bestehen bleibt. Wenn ich jetzt Unfug gesagt habe, schreibt mir redaktion@diedunkelkammer.at. Ja, aber was sagt uns das? Am 24. Juni 2024 um 17.07 Uhr, das war eine Woche, nachdem das LKA die Herausgabe der Sicherungskopie verweigert hatte. Am 24. Juni 2024 wäre eine Excel-Arbeitsmappe mit dem Titel Report gelöschte Daten auf einem Rechner geöffnet gewesen, während der USB-Stick mit der Sicherungskopie von Pilnicek's Daten angesteckt war. Ja. Wie gesagt, der 24. Juni, das war eine Woche, nachdem das LKA die Herausgabe der Smartwatch-Daten an das BAG bzw. die Staatsanwaltschaft verweigert hatte. Erst danach wurde die Kopie ausgefolgt. Ich ziehe da jetzt keine Schlussfolgerungen und gebe auch zu, eine Datei mit dem Titel Report gelöschte Daten, eine Excel-Datei mit dem Titel, liefert für sich genommen keinen Beweis, dass Daten gelöscht wurden. Das LKA Niederösterreich hat in einer knappen Stellungnahme gegenüber ZackZack auch betont, dass keine Datenlöschungen vorgenommen wurden. Das LKA Niederösterreich hat ja dennoch ein Thema und es ist nicht das erste, denn die temporäre Besitzerdatei auf dem USB-Stick zeigt, dass jemand am 24. Juni auf der Sicherungskopie von Pilnicek's Smartwatch gearbeitet hat. Und das bedeutet auch, dass auf einer Sicherungskopie gearbeitet wurde, die mangels Verfügbarkeit der Smartwatch das vorerst letzte verbliebene Originalbeweismittel war. Ich kann jetzt nur noch hoffen, dass es diese Uhr gibt. Die temporäre Besitzerdatei hat übrigens auch den Benutzernamen aufgezeichnet. Ich werde das jetzt aus medienrechtlichen Gründen erst einmal nicht tun und den Benutzernamen nennen, weil es sich, wenn dann, um jemanden aus der Polizei handelt und keine Person des öffentlichen Lebens. Aber Tatsache ist, dass es beim Landeskriminalamt Niederösterreich eine Person gibt, die an den Ermittlungen zu den Todesumständen Pilnicek's beteiligt war, auf welche der Benutzername passen könnte. So, das war's jetzt mal mit dem Fall Pilnicek. Sage ich jetzt mal. Ich habe für kommende Woche etwas anderes vor, aber in der Causa da weiß man nie. Ich schließe mit einem Satz, den ein Kriminalbeamter aus einem anderen Bundesland mir kürzlich mit Blick auf die Kollegen vom LKA Niederösterreich gesagt hat. Wir arbeiten nicht alle so. Danke fürs Zuhören.
Das war die heutige Ausgabe der Dunkelkammer. Wenn ihr dieses Projekt mit einem Abo oder einer Spende unterstützen wollt, die Links dazu gibt es auf www.diedunkelkammer.at. Hinweise und Feedback bitte an redaktion@diedunkelkammer.at. Vielen Dank fürs Zuhören. Missing Link.